Vor genau 3 Wochen konnte ich kurz vor Sonnenuntergang einen großen und hell leuchtenden Regenbogen in einer dunkelgrauen Wolkenwand bestaunen, was mich dazu veranlasste, heute einmal den Regenbogen zu thematisieren. Ich möchte darüber sprechen, was viele heute mit ihm bzw. seinen Farben in Verbindung bringen und dabei eine Gruppe von Menschen besonders erwähnen. Anschließend werde ich auf seine wahre Bedeutung eingehen und auch auf die Ermahnung, die von ihm ausgeht. Der Titel der Kurzpredigt lautet Gottes Bogen in den Wolken. Gottes Bogen in den Wolken. Physikalisch wird der Regenbogen als eine optische Lichterscheinung erklärt, die dann zu sehen ist, wenn Sonne eine Regenwand anstrahlt. Und sein herrliches Farbband aus 7 Farben ist dabei das Ergebnis aus einer Kombination einer zweifachen Lichtbrechung an der Oberfläche der Wassertropfen und einer Lichtreflexion in den Wassertropfen. Für uns, die wir dem Wort Gottes glauben, ist der Regenbogen jedoch weitaus mehr, denn die Bibel sagt uns in 1. Mose, Kapitel 9 und Vers 13, dass es sich um den Bogen Gottes handelt, den der Schöpfer in die Wolken setzt. Heute wird der Regenbogen gemeinhin als ein Zeichen des Friedens angesehen. Und besonders die nominelle Christenheit sieht ihn darüber hinaus auch als ein Symbol der Versöhnung von Gott mit den Menschen, seiner Treue und Bewahrung. Sie erklärt dies mit 1. Mose Kapitel 9, Verse 21, 22, wo Gott sagt, dass er die Erde hinfort nicht mehr verfluchen will, um der Menschen willen, und er nicht mehr alles schlagen will, was da lebt. Hierauf komme ich etwas später wieder zurück. Doch die Farben des Regenbogens finden auch Verwendung in den Fahnen der LGBTQ-Bewegungen, auf die ich nun in diesem Zusammenhang etwas näher eingehen möchte. Es handelt sich dabei um Bewegungen, die sich besonders in der sogenannten westlich aufgeklärten Welt für Befreiung, für soziale Gleichstellung und Gleichberechtigung der Personen einsetzen, die durch sie selbst repräsentiert werden. Sie tun dies unter anderem durch Demonstrationen zur Abschaffung strafrechtlicher Verfolgungen homosexueller Handlungen, durch Forderungen nach gleichgeschlechtlicher Ehe oder auch durch Forderungen, Kinder durch gleichgeschlechtliche Paare adoptieren zu können. Einige Gruppierungen haben sich aber auch auf den Aufbau von sogenannten LGBTQ-Gemeinschaften konzentriert, die durch eine gemeinsame Kultur und soziale Strömungen vereint sind. Im Internet werden sie als Gruppen beschrieben, die im Allgemeinen Stolz, Diversität, Individualität und Sexualität zelebrieren, und sie verstehen sich dabei als ein Gegengewicht zu Heterosexismus, zu Homo-, Bi- und Transphobie und einem gesellschaftlichen Konformitätsdruck. Kurz gesagt, sie fordern eine gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz für ihre Lebensweise. Und dies wird besonders jedes Jahr im Juni im sogenannten Pride-Monat in zahlreichen Veranstaltungen und Paraden zum Ausdruck gebracht. Das englische Wort Pride steht für Stolz und soll vermitteln, dass man mit der eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität offen umgehen kann. Diese Bewegungen werden seit den 1970er Jahren in der Öffentlichkeit immer sichtbarer und sie konnten seither mit ihren Forderungen auch schon deutliche Erfolge aufweisen. Und mittlerweile haben sie nicht nur Eingang in die Politik gefunden, sondern erfahren auch deren Zuspruch und Unterstützung. Mit einem Beispiel aus Deutschland möchte ich dies einmal veranschaulichen. Vor nicht ganz einem Jahr hat das Bundeskabinett den Aktionsplan Queer Leben beschlossen, um, wie es selbst sagt, Zitat, die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu stärken. Die Bundesministerien haben in diesem Plan in 6 Handlungsfeldern zahlreiche Maßnahmen vereinbart, die in den kommenden Jahren zusammen mit der LGBTQ-Gemeinschaft umgesetzt werden sollen. Von den über 130 vorgeschlagenen Maßnahmen möchte ich Ihnen einmal eine zu Gehör bringen. Sie lautet folgendermaßen. Im sogenannten Handlungsfeld der rechtlichen Anerkennung wird die Bundesregierung das Abstammungs- und Familienrecht modernisieren und an die gesellschaftliche Realität anpassen. Hierzu sollen Gesetzentwürfe vorgelegt werden, die unter anderem auch den folgenden Aspekt beinhalten. Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist. Doch nicht nur von Seiten der Politik gibt es bemerkenswerte Bestrebungen. Auf der Internetseite www.katholisch.de das ist das Nachrichten- und Erklärportal der katholischen Kirche in Deutschland, fand ich einen Artikel mit der Überschrift »Der Regenbogen – Zeichen für Diversität mit religiöser Symbolik« vom 27.06.2021. Darin las ich auszugsweise folgende Aussagen. Im Buch Genesis wird in der Erzählung von der Sintflut beschrieben, dass Gott dem Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit Noah und allen Geschöpfen einen Platz am Himmel gibt. Er verspricht damit, nie wieder durch eine Flut das Leben auf der Erde zu vernichten. Der Regenbogen dient dabei auch Gott als sichtbare Erinnerung an sein Versprechen. Bis heute ist der himmlische Bogen daher für Juden und Christen ein sichtbares Zeichen der Nähe Gottes und seines Schutzes. Weiter heißt es in diesem Artikel: Die Regenbogenfarben gelten als Symbol der Vielfalt der Lebensweisen innerhalb der queeren Community. In den vergangenen Wochen hingen die farbenfrohen Flaggen anlässlich des aktuellen Pride Months nicht nur vor vielen öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern und Behörden, sondern auch von zahlreichen Kirchtürmen herab. Damit wollten die Pfarreien ihren Protest gegen das im März ausgesprochene Nein der Glaubenskongregation zu kirchlichen Segnungen homosexueller Paare ausdrücken und zeigen, dass Gottes Bund sowie die Zusage seines Segens allen Menschen gilt, ganz gleich wie bunt und schillernd ihr Leben sein möge. Soweit dieser Artikel. Doch was sagt nun Gott zu all dem? Ist der Regenbogen wirklich ein sichtbares Zeichen seiner Nähe und seines Schutzes? Und werden die Menschen wirklich gesegnet, wenn sie im Hinblick auf diese LGBTQ-Bewegung ein buntes und schillerndes Leben führen, frei nach dem Motto, ich bin, was ich bin? Und hat Gott sich mit dem Menschen versöhnt? Um diese Fragen zu beantworten, ziehen wir nun die Bibel zu Rate und schauen uns zunächst einmal an, warum Gott die Sintflut damals über die gesamte Welt kommen ließ. Den Grund hierfür lesen wir gemeinsam in 1. Mose Kapitel 6, den Versen 5 bis 6 und 13. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung. 1. Mose Kapitel 6, angefangen in Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Vers 13. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Der Grund war eine allgegenwärtige und alles überlagernde Bosheit, die sich über die Zeit im Menschen und durch den Menschen weltweit ausgebreitet hatte und die Gott zutiefst mit Traurigkeit erfüllte. Dies war nicht das, was Gott für den Menschen beabsichtigte. Sie hatten die Gesinnung ihres geistigen Vaters, Satans des Teufels, angenommen. Genau wie er dachten, lebten und handelten sie in absoluter Finsternis ihrer Gedanken. Eine geistliche Beziehung zu ihrem Schöpfer war in diesem weit fortgeschrittenen Stadium nicht mehr möglich. Doch warum blieb Noah mit seiner Familie am Leben und kam nicht auch mit den anderen Menschen in der Sintflut um? Auch diesen Grund finden wir in 1. Mose Kapitel 7 und Vers 1. 1. Mose Kapitel 7 und Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 8 bis 9, sagen zudem, dass Noah untadelig war und mit Gott wandelte. Immer wieder lesen wir in den Kapiteln 6 und 7 über seinen Gehorsam gegenüber seinem Schöpfer. Er allein lebte gerecht vor Gott. Und Gerechtigkeit wird in der Bibel definiert als das Halten und Tun aller göttlichen Gebote, Satzungen und Rechtsordnungen. Und zu dieser Gerechtigkeit gehört unter anderem auch das richtige Verständnis und Verhalten zur Ausübung von Sexualität. Denn Gott gestattet den Sexualverkehr ausschließlich in der von ihm geschaffenen Institution der Ehe. Und das ist eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Adam und Eva wurden als erwachsene Menschen im Zustand der Ehe erschaffen und Gott segnete sie und sagte ihnen, sie sollen fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Und diese Aussage bedeutet selbstverständlich auch, dass die Kindererziehung in diese göttliche Verbindung zwischen Mann und Frau gehört. von einer Vielfalt der Lebensweisen innerhalb einer sogenannten queeren Gemeinschaft und einem diesbezüglichen Zelebrieren von Stolz, Diversität, Individualität und Sexualität sagt die Bibel hingegen kein Wort. Vielmehr verbietet oder verurteilt sie ein solches Verhalten. 3. Mose Kapitel 18, Vers 22 sagt uns beispielsweise, dass homosexuelle Handlungen Gott ein Greuel sind. Wie könnte er dann jemals gutheißen, wenn einem Kind als Eltern zwei Mütter oder zwei Väter gegeben werden? Dieses ganze Konzept der sogenannten Regenbogenfamilien ist nichts anderes als eine satanisch inspirierte Idee des Menschen und soll, wie wir gehört haben, nun auch noch rechtlich weiter zementiert werden. Und es trägt dazu bei, dass unschuldige Kinder für das gottlose Verhalten ihrer ersten Bezugspersonen eine Akzeptanz oder mindestens Toleranz entwickeln werden, was unweigerlich auf nachfolgende Generationen Auswirkungen hat. Einzig und allein durch Noahs tadelloses, gerechtes Leben vor Gott überlebte er, und nur deshalb schloss Gott auch mit ihm und seinen Nachkommen nach der Sintflut einen Bund, indem er sagte, dass er zukünftig nicht mehr alles Fleisch durch eine Sintflut vernichten wird und auch keine Sintflut mehr kommen lässt, die die Erde verderben würde. Und in diesem Zusammenhang ist sein Bogen dabei dieses Zeichen. Er ist keineswegs ein Zeichen der Nähe Gottes, seines Schutzes oder gar seiner Versöhnung. Gott ist Licht und bei ihm ist keine Veränderung. Er erwartete früher und er erwartet auch heute noch von dem Menschen, dass er sich an Gottes Anweisungen hält, da sie zu seinem Besten gegeben wurden. Sie bilden unter anderem die Grundlage glücklicher zwischenmenschlicher Beziehungen. Für queere Gemeinschaften mit ihren Ideen und Forderungen sowie sexuellen und sozialen Lebensweisen gibt es dabei keinen Platz. Und wir, die wir Gottes Wahrheit kennen und verstehen, sollten uns von solchen Bewegungen und Lebensweisen fernhalten. Wir sollten sie auch nicht unterstützen oder gar ein Verständnis für sie zeigen, da sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. Vielmehr sind wir Botschafter des zukünftigen gerechten Reiches Gottes hier auf Erden und auch dazu berufen, den Menschen Vorbilder einer göttlichen Lebensweise zu sein. Zwar würde es keine Sintflut mehr geben, doch Gott hatte bereits wenige hundert Jahre später die Städte Sodom und Gomorra wegen ihrer Bosheit und ausgelebten sexuellen Perversionen vollständig zerstören müssen. Und um es ganz klar zu sagen, Gott wird in der nahen Zukunft, kurz vor der Wiederkehr Jesu Christi, erneut Zerstörung über die gesamte Erde bringen. Und warum? Weil die Sünde Überhand nehmen wird. Und wie gesagt, gehören zur Sünde auch die geschlechtlichen und sexuellen Verirrungen. Wenn wir das nächste Mal einen Regenbogen sehen, so sollten wir, genau wie Gott, an die Sintflut denken, in der er bis auf 8 Menschen die gesamte Menschheit aufgrund von Sünde von der Erde vertilgte. Wir sollten aber auch daran denken, dass Gott die Erde erneut zerstören wird, weil die Bosheit der Menschen wie zur Zeit der Sintflut und wie in Sodom und Gomorra wieder unsagbar groß werden wird. Sie sündigen bereits heute gegen ihn und werden in der Zukunft in ihrem gottlosen Verhalten in einem weitaus zunehmenden Maße fortfahren und sich davon auch nicht abkehren wollen. Im Buch der Offenbarung sind ein dritter Weltkrieg, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben prophezeit, die letztendlich im Zorn Gottes gipfeln werden, der den Großteil der Menschheit erneut vernichten wird. Stellen wir daher sicher, dass wir uns nicht wieder von Gott abkehren und halten wir getreulich seine Gebote, damit wir uns wirklich seiner Nähe und seines Schutzes sicher sein können.